Ihr Lieben, ich fiebere der Taufe entgegen, aber das Wasser da drin ist keine Abkühlung. 35 Grad soll es sein. Ihr Lieben, es wird jedes Jahr ein Wort des Jahres gekürt von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Das ist ein Wort, was im betreffenden Jahr das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben in besonderer Weise geprägt hat. Erinnert ihr euch noch, was für 2021 das Wort des Jahres war? Ich muss mal so ein bisschen hören, bei dem Rascheln der Fächer. Nee, Corona war es nicht. Lockdown war es auch nicht. 2021, da war es Wellenbrecher. Hat aber nichts damit zu tun mit diesen Buhnen als Küstenschutz oder so, sondern Tatsache mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Und jetzt wissen wir schon, was das Wort für 2020 war. Allgemeines Nicken, Corona-Pandemie. War ja auch nicht anders. Über Monate lang in den Medien kein anderes Thema. Man dachte, die ganze Welt besteht nur noch aus Corona. Weitere Frage, 2016. Wer kennt das Wort des Jahres 2016? Damals Wahlkampf Donald Trump. Postfaktisch. Passt. Wie die Faust aufs Auge. Zwei habe ich noch. Nehmen wir mal das Jahr 2000, weil es so ein schönes, rundes Jahr ist. Millennium, ja, nee, leider nicht, leider nicht. Schwarzgeldaffäre. Also diese CDU-Spendenaffäre der 80er und 90er waren dann 2000 ganz aktuell. Und das letzte für die an Lebenszeit Reicheren unter uns. Das allererste Wort des Jahres wurde 1971 ausgewählt. Was war es? Ölkrise? Das ist zu unromantisch. Es war einfach aufmüpfig, so ein Nachklang der 68er dann noch irgendwie. So, jetzt kommt die Auswertung dieses kleinen Testes, in den ihr hineingeraten seid, ohne zu wissen, dass ihr in einem Test seid. Wer von euch hätte denn drei richtige Treffer gehabt? Ihr dürft euch mal melden. Also mal kurz die Fächer runter. Ist das eine Stille hier im Raum? Ist fantastisch. Wer hatte drei Treffer? Arme hoch. Vier Treffer? Seid ihr alle so gut? Fünf Treffer? Keiner. Also zwei Treffer? Einer. Ein Treffer? Auch noch einer. Zwei. Nur immerhin, also dieses Experiment, dieser Test hat genau das bewiesen, was zu beweisen war. Solche Worte des Lebens, sie prägen unser Leben eine bestimmte Zeit lang. Die geben Erinnerung an wichtige Ereignisse oder an bedeutende Fragen, die uns eine Zeit lang beschäftigt haben, aber sie geraten ganz schnell wieder in Vergessenheit. Sie verblassen mehr und mehr. Denn das Leben geht ja weiter und damit kommen andere Fragen, andere Begriffe, andere Themen an die Oberfläche. Ich möchte mit euch heute nicht über ein Wort irgendeines Jahres nachdenken, weil das ja kurzlebig gedacht wäre, sondern ich möchte es mal so umschreiben über das Wort der Jahrtausende. Irrer Anspruch. Aber es ist ein Wort, es gibt ein Wort, das stellt die tiefgreifendste Zäsur der Weltgeschichte dar. Und seit fast 2000 Jahren hat es Milliarden von Leben verändert. Dieses Wort. Ein kleines griechisches Wort. Es heißt Tetelestai. Zu Deutsch, es ist vollbracht. Das ist das, was Jesus am Kreuz ausgerufen hat, bevor er verstorben ist. Ihr Lieben, im Rahmen unseres Bibelprojektes werden wir in der kommenden Woche diesen Passionsbericht des Johannes miteinander lesen. Und ihr werdet merken, dass Johannes so ganz anders beschreibt als Markus, Matthäus und Lukas. Johannes kann eine ganze Reihe wichtiger Dinge übergehen. Wir lesen bei ihm nicht eine einzige Silbe von Simon von Kyrene, der diesen schweren Querbalken des Kreuzes für Jesus tragen musste. Bei ihm ist auch kein Wort von der Verspottung Jesu durch die Hohenpriester und die römischen Soldaten zu finden. Keines von dieser dreistündigen Finsternis über Jerusalem. keines davon, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerriss. Und Johannes berichtet auch nichts von dem römischen Hauptmann, der unter dem Kreuz tief ergriffen gesagt hat, das war Gottes Mann. Johannes lässt es nicht alles weg, weil ihm das etwa unwichtig oder uninteressant wäre. Er hat schlicht einen anderen Fokus, eine andere Richtung. Etwas, was ihm viel bedeutender und viel wichtiger ist, als jedes kleine Ereignis zu erzählen. Johannes beschreibt diesen Weg Jesu an das Kreuz fast feierlich, beinahe majestätisch. Jesus trägt schweigend sein Kreuz. Vom Kreuz herab noch spricht er liebevoll seine Mutter an und stellt ihr seinen Jünger Johannes zur Seite. Und damit die Schrift erfüllt wird, ruft er aus ein Zitat aus einem Psalm, Psalm 69, der von dem leidenden Messias handelt. Er ruft aus, mich dürstet. Johannes hat die Perspektive eines Königs, der König der Juden. Voller Würde mitten in der Entwürdigung, voller Stärke mitten in der Schwachheit. Und er erleidet nicht das Sterben, sondern er vollzieht es ganz bewusst. Das heißt, als Jesus nun den Essig, also Weinessig, ein Soldatengetränk genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt, jetzt wörtlich, und übergab seinen Geist in die Hände des Vaters, ganz bewusst. Er verliert nicht das Leben, er übergibt seinen Geist. Jesus war, so wie es Johannes schildert, nicht dieser schrecklichen Dynamik der Ereignisse unterworfen, sondern war von Anfang bis zum Ende selbst der Handelnde. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Johannes 10. Es ist vollbracht. Ihr Lieben, Jesus meint damit weit mehr als, ich habe es nun überstanden, ich bin von meinem Leiden erlöst. So etwas sagen und formulieren wir, wenn wir Menschen begleiten, die einen schweren Sterbeprozess haben. Jesus hat damit auch nicht eine Niederlage als Sieg deklarieren wollen. Das ist bei uns in der Gesellschaft inzwischen ja guter Ton. Wenn ihr an die Wahlen denkt, es gibt ja merkwürdigerweise keine Verlierer mehr. Und Jesus wollte auch nicht sich oder andere vertrösten, so nach dem Motto, es ist nicht alles umsonst gewesen. Es ist schon merkwürdig, wenn wir uns in diese Szene hineindenken, was blieb Jesus, als er am Kreuz hing? Maria, seine Mutter, drei Frauen und Johannes, einer von den Zwölfen, niemand sonst. Wo waren alle diejenigen, die ihm nachgefolgt waren, die begeistert waren von ihm? Wo waren diejenigen, die ihn noch ein paar Tage vorher als König küren wollten? Wo waren die, die sagten, das ist unser Mann? Sie waren nicht mehr da. Von außen betrachtet, ein ziemlich dürftiges Ergebnis seiner Liebe und Hingabe, oder? Und dennoch ruft Jesus, Tetelestai, es ist geschehen. Es ist vollbracht. Es ist erkämpft und gewonnen. Das Ziel ist erreicht. Ihr Lieben, damit wir ein bisschen besser verstehen, was da so mitschwingt in diesem einen griechischen Wort, was Jesus ausgerufen hat, möchte ich mit euch drei Bereiche anschauen, in denen dieses Wort damals zur Zeit Jesu normalerweise gebraucht wurde. Der erste Bereich ist die Arbeitswelt. Auch damals gab es Chefs und Angestellte und Lehrlinge, die waren dann vielleicht ein bisschen anders in der Titulatur, aber vom Struktur her war es dasselbe. Und wenn ein Lehrling oder ein Angestellter einen Auftrag bekommen hat, den ausgeführt hat, dann ist er zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, Tetelestai, die Aufgabe ist erledigt, der Job ist getan, das Werk ist vollbracht, ich habe erledigt, was du mir aufgetragen hast. Und Jesus hat es genauso am Abend vor seiner Verhaftung gebetet. Ich bitte dich, ich habe dich, Vater, verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Während er das betete, lag Leiden und Sterben noch vor ihm. Jetzt am Kreuz, wo er dieses ausgerufen hat, da war auch das vollbracht. Vollendet war damit seine Liebe zum Vater. Das muss man sich mal vorstellen, wie Jesus ausgehalten und durchgehalten hat, in tiefster Erniedrigung, in Verspottung, in Zerbruch. Er sagt, ich will auch darin meinem Vater zur Ehre leben. Ich will darin meinen Vater groß machen. Ich nehme diese Lasten auf mich, weil ich weiß, es ist richtig vor ihm. Jesus hat sich buchstäblich hingegeben an den Vater. Das ist seine Liebe. Darin kam sie zur Vollendung. Vollendet war auch seine Liebe zu uns Menschen. Johannes schreibt am Abend dieses Anfangs, am Anfang dieses Abends, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Äußersten. Nicht ein bitteres, liebloses Wort Jesu gegenüber dem Verräter Judas oder dem Verleugner Petrus. Nicht eines gegenüber dieser Priesterschaft, die so blind waren, dass sie nicht begriffen haben, was geschieht. Und auch nicht eines gegenüber den römischen Soldaten. Nicht eines gegenüber Pilatus und nicht eines gegenüber dieser lästernden Menge unter dem Kreuz. Er hat es stumm ertragen, aus Liebe, nicht zurückgeschlagen. Vollendete Liebe zu uns. Und vollendet war damit nun auch die Erlösung. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern für die der ganzen Welt, im Griechischen des ganzen Kosmos. Also alles dessen, was wir uns vorstellen können, alles ist erlöst durch Jesus. Was heißt das denn, Versöhnung für unsere Sünden? Und das heißt ganz einfach, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen Gott und dir. Jeder Graben zwischen dir und ihm ist überbrückt. Jedes Misstrauen ist ausgeräumt. Und wie Jesus ihn Abba, Papa nennen durfte, in diese Nähe darfst auch du treten. Das ist Erlösung, das ist Versöhnung für die Sünden. Ihr Lieben, Jesus hat seinen Auftrag einmal so formuliert: Der Menschensohn ist nicht gekommen, damit er sich dienen lasse, sondern um zu dienen und sein Leben als ein Lösegeld zu geben für viele. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Und das Ganze freiwillig, das ist seine Entscheidung. Das ist nicht etwas, was ihm aufoktroyiert wurde. Er hat gesagt, das tue ich. Ich gebe mein Leben freiwillig. Und wenn ihr das Evangelium mal querlest, dann ist es klar, dass von Anfang an Satan versucht hat, genau dieses zu unterbinden. Es durfte alles Mögliche passieren, nur das eine nicht, dass Jesus am Ende freiwillig sein Leben hingibt. Darum hat der Teufel von Anfang an Dinge inszeniert, wie diesen grausamen Kindermord des Herodes. Gleich nach der Geburt Jesu, um diesen Weg Jesu zu beenden, bevor er begonnen hat. Oder wenn ihr an diese Versuchung in der Wüste denkt, wo er direkt an Jesus herantritt und sagt, hey, guck doch mal, das ist alle Macht der Welt, ich hab sie, ich schenke sie dir. Du musst gar nicht an das Kreuz gehen, du musst dich nicht so belasten. Sei doch vernünftig, leide nicht, bete mich nur einmal kurz an. Oder wenn ihr dann an die Ereignisse rund um die Kreuzigung denkt, an Gethsemane, diesen Ort der tiefsten Erschütterung und Angst mitten in der Nacht, an diese unaussprechlichen Qualen und Folterung, damit Jesus aufgibt. Er hätte seinen Vater bitten können und er hätte ihm mehr als 12 Legionen Engel gesandt. Das hat Jesus selbst so formuliert. Es wäre ein kleines Gebet von Jesus und dieses ganze Leiden wäre für ihn vorbei. Aber er hält durch. Und der Gipfel, als er am Kreuz hing, standen die, für die er gelitten hat, vor ihm und haben ihm ins Gesicht geblökt, ach, erweise dich doch als Sohn Gottes, komm herunter, dann glauben wir an dich. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Herz trifft von Jesus? Und er hält aus. Er geht nicht herunter, er hätte es tun können. Er hätte sagen können, Ende. Ich mache mein eigenes Ding, ihr seid es nicht wert, ich verschwinde, ich gehe in den Himmel, ich bin bei meinem Vater, Ende dieser Mission, vorbei. Aber freiwillig hat er bis zum Ende ausgehalten. Und der Teufel hat es nicht geschafft, ihn herauszukicken. Das ist der eigentliche Punkt, weshalb dieser Moment, als Jesus ausruft, es ist vollbracht, alle Finsternismächte zum Einstürzen gebracht hat, weil Jesus freiwillig als der Unschuldige für alle Schuld gestorben ist. Und der Teufel hat kein Anrecht an ihm, weil er nicht für etwas gestorben ist, weil er nicht an Grippe gestorben ist oder an Corona oder wegen eines Verkehrsunfalls oder sonst was. Freiwillig hingegeben, stellvertretend für dich, für mich. Dieser Siegesruf, es ist vollbracht, ist der Moment, in dem die Finsternis zerbricht. Und wenn du dich so fühlst, dass du denkst, Mensch, mein Leben, das ist so richtig unter so einer dumpfen Decke, so ein Schatten, der sich immer wieder auf meine Seele legt. Ich weiß gar nicht warum, ich stehe schon so auf mit diesem Gefühl, oh, was wieder für ein Tag. Wenn du das Empfinden hast, du kommst immer wieder in den gleichen Gedankenstrudel rein, der dich immer so kräftig nach unten zieht. Weißt du, was du tun kannst? Du kannst sagen, Herr, ich habe keine Kraft, dagegen anzugehen, aber ich klammere mich an das, was du gesagt hast. Es ist vollbracht, hast du ausgerufen. Und ich rufe es auch aus über all dem, was in mir jetzt tobt, was in mir sich regt. Es ist vollbracht, denn Jesus hat den Sieg. Zweiter Bereich, in dem Tetelestai benutzt wurde, das ist das Bankwesen. Auch damals gab es Bänke, also nicht Sitzbänke, sondern Geldinstitute. Also nicht Multipolster, sondern wirklich Deutsche Bank. So. Wie zu jeder Zeit wurden auch damals Menschen finanziell verschuldet, überschuldet. Und es gab für diejenigen, die etwas mehr Güter hatten, eine Möglichkeit, sich da rauszuziehen oder Privatinsolvenz anzumelden. Wenn sie einen Acker hatten, konnten sie diesen verpfänden. Und dann gibt es so eine ganz interessante Praxis. Man hat dann an den Äckern entweder Steine aufgerichtet oder auf die Grenzsteine selbst die Schuldenlast eingraviert. Das war sozusagen ein steinerner Schuldbrief, der hält länger als einer aus Pergament und hat den Vorteil, dass jeder, der bei dem Acker von Person X vorbeikommt, sehen kann, ach, Person X hat 100.000 Euro Schulden. Der arme Kerl. Wenn nun der Besitzer des Ackers diese Schulden bezahlt hat, die letzte Rate beglichen hatte, dann hat man nicht etwa diese Steine da ausgebuddelt, sondern man hat meistens über diese eingravierte Schuldschrift mit Hammer und Meißel ein Wort drüber geschrieben, drüber gepickelt. Tetelestai. Und wieder war jedem klar, der vorbeiging, der Mann hatte sich aber hochverschuldet, aber hat alles beglichen, die Schuld ist vorbei. Es ist bezahlt. Und so heißt Tetelestai eben, der Preis ist bezahlt. Jesus hat am Kreuz bis zum letzten Cent alle deine Schuld bezahlt. Nun ist das ja so ein Ding. Wir sind ja in einer Zeit unterwegs, wo man über dieses Thema Schuld nicht so gerne redet. Und man sich fragt, ja, was meint denn das? Wenn ich heute 5 Eis esse, ist das Schuld? Das macht mich nur etwas korpulenter. Es geht dabei gar nicht zuerst um solche Dinge. Wir alle wissen, dass wir an verschiedenen Stellen mal moralisch schwierige Entscheidung getroffen haben. Vielleicht sogar im Moment moralisch schwierig leben. Ja, das ist sowas vielleicht. Wir kennen alle Versagen und Scheitern, ja. Wir kennen auch alle Dinge, wo wir sagen, da sind wir vor anderen etwas schuldig geblieben. Oder auch vor Gott. Aber es geht noch tiefer. Was Jesus bezahlt hat, sind nicht nur die Dinge auf der Oberfläche unseres Lebens und die Art, wie wir uns geben und wie wir unser Leben gestalten, sondern schon die inneren Haltungen. Diese Haltung, die sich selbst gegenüber Gott behaupten will. Wer kennt das nicht, zu sagen, oh, ich möchte mir nicht reinreden lassen in mein Leben? Gibt es jemanden, der sagt, das ist gar nicht, das kenne ich nicht, habe ich noch nie gedacht. Mach mal wieder die Fächer runter, damit ich sehe, ob jemand den Arm hochnimmt. Niemand. diese Haltung, natürlich will ich mich auch gegenüber Gott behaupten, natürlich kann ich ihm nicht ganz vertrauen, natürlich muss ich selber für mich sorgen, weil ich das am besten kann. Niemand kennt mich so gut wie ich, also muss ich auch für mich die Entscheidung treffen. Diese Grundhaltung des Misstrauens, diese Grundhaltung, Gott zwar den Segen entlocken zu wollen, aber doch bitteschön nicht zu dicht rankommen, nicht, dass er mich noch hinterfragt. All das, ihr Lieben, für all das hat Jesus bezahlt, für alles. Du kannst jetzt mal dein Leben so anschauen und dann sagst, okay, ich schaue mal jetzt ganz im Geheimen, ich sage es ja niemandem, ich schaue mal so die Negativstatistik an meines Lebens. Ich glaube, jeder von uns wird eine ganze Menge solcher Entscheidungen finden jetzt. Für alles hat Jesus bezahlt, für alles. Und zwar nicht nur für das, was in deiner Vergangenheit liegt oder für das, was heute früh am Frühstückstisch passiert ist, sondern auch noch für das, was heute Nachmittag passieren wird oder was in 3 Jahren dich verärgern wird oder wo du in 15 Jahren versagst. Für all das hat Jesus schon bezahlt am Kreuz. Für all das hat er ausgerufen, es ist bezahlt. Ist das nicht der Hammer? Manchmal denke ich, wir müssten eigentlich rumhüpfen vor Freude, vor dieser Entlastung, dass es so radikal und so umfassend uns diese Versöhnung geschenkt wird. Und ist es bei 35 Grad schwierig rumzuhüpfen, dann möchte man lieber im kalten Wasser sein. Aber vielleicht, dass wir es neu für uns hören und sagen, ich bin frei. 2 Konkretionen dazu, die so ein bisschen das nochmal aufdröseln wollen, weil ich glaube, dass im Allgemeinen theoretisch vom Denken her wir sagen, natürlich, Halleluja, ich bin frei. Aber es kommt so wenig in uns rein, dass wir aus uns rauskommen. 2 Dinge dazu. Ich glaube, es gibt gar nicht so wenige unter uns, die vielleicht mit bestimmten Angewohnheiten, Denkstrukturen oder Sünden zu tun haben. Etwas, was immer wieder hochkommt. Und du kämpfst dagegen an. Du denkst, Jesus, du hast mir doch vergeben. Warum muss ich wieder kämpfen? Warum denke ich wieder so? Warum fühle ich wieder so? Warum bin ich wieder so ein Arschloch? Warum ist das so? Und du hast natürlich für dich gehört und hast gesagt, ja, danke Jesus für die Vergebung. Aber die Kraft dieser Botschaft, die reicht gerade bis zum nächsten Stolpern. Und wenn du wieder gestolpert bist, hast du das Gefühl, der Boden unter den Füßen ist dir weggezogen. Und es ist wie so ein ewig währender Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Und du fühlst dich als ewiger Versager. Du kannst gar nicht sagen, Halleluja, Jesus, du hast mich erlöst, weil du immer denkst, na, ich bin so, ich habe es ja wieder nicht geschafft. Was wird er wohl denken? Irgendwann ist die Geduld einmal am Ende. Ich glaube, dass in solchen Situationen 1 reflexartig meist passiert bei uns, dass wir dann nicht darauf schauen, was Jesus getan hat. Sagen, Herr, du bist stärker, sondern dass wir darauf schauen, was wir vermeiden wollen. Bitte, Herr, nicht nochmal stolpern an dieser Stelle. Ich muss aufpassen, dass hinter der nächsten Wegbiegung nicht nochmal dasselbe auf mich wartet. Und man lebt immer so in vorauseilender Vorsicht, um sich zu schützen, dass es ja nicht nochmal so auftritt in meinem Leben. Und Jesus sagt, ich habe es doch vollbracht für dich. Versteht ihr, es geht mir nicht darum, jetzt ein leichtes Rezept zu geben, sondern an einer Wurzel zu schauen, zu sagen, ich muss meinen Blick vielleicht ändern. Weg von dem, was ich wie so eine Not und ein Problem, das mein Leben begleitet, ansehe, hin zu Jesus, der am Kreuz gesagt hat, glaubst du, dass ich alles getragen habe? Glaubst du, dass meine Liebe immer noch dieselbe zu dir ist? Glaubst du, dass meine Kraft zu befreien nicht schwächer wird, weil du so lebst, denkst, fühlst, wie es gerade so ist? Glaubst du das? Und ein 2. Beispiel noch. Ich glaube, dass nicht wenige von uns Schwierigkeiten haben, sich selbst zu vergeben. Weil das, was sie getan oder gesagt oder nicht getan und nicht gesagt haben, so sehr knabbert am Herzen. Klar, Jesus hat mir vergeben. Aber weil man das selber so, so wund ist und an der Stelle sich selbst vielleicht sogar verabscheut, weiß man keinen anderen Ausweg, als diese Last immer selber weiterzutragen auf den eigenen Schultern. Man will das Geschehene am besten ungeschehen machen, kann es aber nicht, also trägt man die Last weiter. Macht sich Vorwürfe, klagt sich selbst an, kann sich selbst nicht vergeben. Darf ich dir eine Frage stellen, wenn es dir so geht? Meinst du wirklich, dass du nicht loslassen kannst oder darfst, was Gott dir niemals mehr hinterhertragen wird? Was vergeben ist, ist vergeben. Und unsere Seele spielt uns manchmal einen Streich und hält fest. Manchmal, wenn es ganz schwierig ist, sogar auf so einem frommen Reflex, ich will Gott beweisen, wie ernst ich es meine mit der Reue. Das ist aber keine Reue, das ist Selbstzerfleischung. Das Wort Gottes sagt, ist jemand in Christus, so gibt es keine Verdammnis mehr. Nicht, so gibt es weniger Verdammnis. In Klammern, außer Selbstanklage, die ist noch erlaubt. Keine Verdammnis. Also, ich möchte dich sehr ermutigen, wenn es dir so geht, dass du nicht sagst, oh, ich habe es jetzt mal wieder gehört, sondern dass du heute vielleicht sagst, für den Lobpreis nach der Taufe und nach all dem Schönes, sagst, okay, jetzt gehe ich innerlich meinen Schritt, auch wenn es 35 Grad weiß ist. Aber ich will hier nicht mehr rausgehen mit diesem Stein meiner Selbstanklagen. Dann schnapp dir doch einen unserer Geschwister mit diesem Schild, ich bete gerne für dich, und sag, ich will hier einen Stein loslassen. Frag nicht, was es ist, ich will den loslassen. Ich will ohne Stein hier rausgehen. Ich will frei sein, weil Jesus mich frei gemacht hat. Das ist die Einladung an dich. Und der dritte Bereich, und wir kommen auf die Zielgerade, ist der des jüdischen Opferwesens. Ihr wisst es sicherlich damals, wenn ein Jude, ein Israelit, ein Opfer am Tempel darbringen wollte, da musste es ein fehlerloses, gesundes Lamm sein. Also man konnte nicht irgendwie sagen, ich habe da noch so ein kleines Hauslämmchen, so ein graues, buckliges, das reicht nicht für mein Mittagessen, aber ich kann es zum Tempel bringen. Zum Gott gehört das Beste vom Besten, das wusste jeder Jude damals. Das Allerbeste von seinen Lämmern gehört Gott. Und wenn so ein Familienvater gesagt hat, ich gehe zum Tempel, ich will ein Opfer bringen, entweder weil ich Schuld bekennen will oder weil ich Gott preisen will, dann hat er aus seiner Herde das beste Lamm ausgesucht, ist zum Tempel gegangen, hat es dem Priester übergeben und hat freudig ausgerufen, Tetelestai, ein vollkommenes Lamm. Hier ist es, ich habe es gefunden. Das Neue Testament sagt, dass Jesus ein vollkommenes Opferlamm ist. Nichts fehlt mehr an dem, was er getan hat. Es sind keine weiteren Opfer nötig. Ein für alle Mal reicht aus. Kleine Rückbemerkung zu dem Thema Selbstanklage. Selbstanklage ist eigentlich nichts anderes als eine Form zu sagen, Jesus, ich will noch etwas ergänzen an dem, was du am Kreuz erlitten hast. Darum ist es nicht gut. Das ist ein Irrweg. Also, was Jesus getan hat, reicht aus. Du kannst nichts dazu tun, ergänzen, vorweisen oder beweisen oder zurückgeben. All die schönen Spielchen, die wir drauf haben, wenn wir überrascht ein Geschenk bekommen, überlegen wir, was schenken wir zurück. Funktioniert vielleicht bei uns Menschen, aber bei Gott nicht. Überhaupt nicht. Da hat Tobias mal drüber gepredigt. Weil Jesus vollkommen ist, verlangt er nicht, dass du perfekt seist. Wichtiger Satz, sage ich mir selber, weil ich so den Hang dazu habe. Weil Jesus vollkommen ist, verlangt er nicht, dass du perfekt seist. Überhaupt nicht. Er ist es doch schon. Also steh dazu, egal wie dein Leben aussieht. Geh zu ihm und sag, Herr, hier bin ich. Du hast für mich alles vollbracht. Ihr Lieben, ich glaube, die allermeisten von uns, wir sind ja schon mehr oder weniger lange wahrscheinlich unterwegs mit dem Herrn, wir werden wissen, dass jedes Leistungsdenken ein Holzweg vor Gott ist. Und wenn man so ein bisschen so lutherische Gene in sich trägt, dann hat man immer so eine Warnlampe in sich. Sobald es irgendwie ums Tun geht, flackert die so ein bisschen rot. Werkgerechtigkeit, oh. So, wir haben also ein Wissen darüber, dass Leistungsdenken vor Gott völlig der falsche Weg ist. Aber ihr Lieben, meine Beobachtung an mir selbst ist, das Ding sitzt so tief in uns drin, wie wir uns das oft nicht eingestehen. Was vom Kopf her klar ist, dass Jesus alles für mich getan hat, ist dem Herz gar nicht so klar. Das Herz ist so ein kleiner Verhandler, möchte immer noch was dazu tun, immer noch etwas reingeben in das Spiel. Ich habe vor ein paar Wochen, als wir hier diesen Eröffnungsgottesdienst unserer Konferenz hatten, einen so eine Begebenheit aus meiner jüngeren Vergangenheit erzählt. Ich will sie nochmal in Erinnerung rufen, weil mir das an dieser Stelle so deutlich geworden ist, wie tief dieses Leistungsdenken in mir und vielleicht auch in euch drin ist. In der Corona-Zeit, nachdem ich körperlich wieder ein bisschen fitter wurde, hat es mir seelisch die Füße weggezogen. Bis dahin, dass ich gar nicht mehr beten konnte. Das habe ich in meinem Leben so noch nie erlebt. Es gab manchmal schon Phasen, wo ich dann dachte, Herr, erbarm dich, und das war mein Gebet. Aber dieses Empfinden, ich kann nicht mehr beten, und zwar nicht mehr. Und wenn ich es versuche, dann erstirbt es in mir, weil ich keine Kraft habe. Das kannte ich nicht. Und dann fangen ja die Dinge an zu rödeln. Die offizielle Version, weil ich Pastor bin, heißt dann, das darf doch nicht wahr sein, als Pastor muss man doch beten können, das kann doch gar nicht sein, wie soll denn das gehen? Man wehrt sich dagegen, ich habe mich dagegen gewehrt, doch das kann doch nicht sein. Die letzte Kraft, die ich noch hatte, versuchte ich dagegen zu wehren und irgendwie noch zu beten. Und dann gab es eine ganz andere, eine persönliche. Da habe ich gedacht, wenn ich nicht mal mehr beten kann, wie soll Gott mich eigentlich heilen? So als wäre mein Gebet, mein Glaube, die Grenze für Gott. Wenn ich das ihm nicht bringe, dann kann er jetzt auch nichts mehr tun. Tut mir ja leid. Vom Denken her sagen wir, alles Quatsch. Aber das war tief in mir drin. Und ich glaube, da ist immer noch ein Rest in mir drin. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, jetzt habe ich es verstanden und das Leben geht so weiter und die Nachfolge. Aber ich habe gemerkt, was in mir schlummert. Und manchmal ist das ja ein wichtiger Punkt, dass der Herr uns zeigen kann, was in uns ist. Diese Lektion, die ich gelernt habe und die ich mir bewusst immer wieder vergegenwärtige und an der ich immer weiter lerne, was Jesus getan hat, reicht. Ich habe gemerkt, es interessiert ihn absolut nicht, ob ich jetzt noch sagen kann, Herr, ich fühle mich zwar krank, aber jetzt preise ich dich. Das ist alles schön. Aber es interessiert ihn nicht, weil er sagt, ich liebe dich nur, wenn du mich preist, sondern ich liebe dich, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Es hängt nur an ihm. Ganz und gar nur an ihm. Gott segnet nicht, wenn wir gut unterwegs sind und also richtig machen. Er segnet, weil wir seine Kinder sind und uns liebt. Also, anders formuliert als ein Satz zu merken oder zu mitnehmen, wenn du zu Jesus gehörst, haftet nicht mehr der geringste Makel an dir. Ich sage es nochmal. Wenn du zu Jesus gehörst, haftet nicht mehr der geringste Makel an dir. Wer kann das nicht ganz so glauben? Ihr dürft noch mal die Fächer runternehmen. Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Aber nehmt diesen Satz mit. Jesus starb nicht, damit ihr es ihm recht macht und jetzt artige Kinder seid. Er starb, weil er euch so sehr liebt. Sagt alles, alles für dich, alles für dich, alles für dich, alles für dich. Alles, freiwillig. Einfach, weil ich liebe. Es ist vollbracht, ist genau deshalb das Wort der Jahrtausende. Weil das eine Botschaft ist, die ist nicht zu überbieten. Durch wen auch? Dann möchte ich bitten, in der kommenden Woche, wenn ihr diesen Passionsbericht lest im Johannesevangelium, dass ihr diesen Satz für euch buchstabiert. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat für alles bezahlt. Sein Opfer reicht vollkommen aus. Für wen? Für dich. Buchstabier es. Kau das mal durch. Und ich glaube, das verändert schon eine ganze Menge. Ich würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere sagt, oh, eine Woche lang habe ich nur über dieses Wort nachgedacht und jetzt mein Herz aufgegangen, jetzt ist Kraft in mein Leben geflossen, jetzt folge ich ihm mit größerer Freude und Leidenschaft nach. Ich würde mich darüber nicht wundern. Ich erwarte das sogar, dass es so geschieht. Dazu mein Amen.